Servus.
Grüezi.
Und hallo, willkommen zur mittlerweile 183. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online, normalerweise in Berlin.
Aber jetzt auf der?
Auf der Buchmesse in Wien, auf einer großen Bühne vor sehr, sehr vielen Menschen.
Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit, auf derselben Bühne.
Und Florian Gasser von den Österreichseiten der Zeit, ich bin auch da in Wien.
Und manchmal in Innsbruck, ja. Wir melden uns heute nicht aus unseren Kämmerlein in den Städten, die wir gerade genannt haben, sondern hier von der echten Bühne, von der Buch Wien, das habe ich schon erwähnt. Vielen Dank nochmal für die Einladung, dass wir hier sein dürfen. Wir haben uns heute anders als sonst nicht zwei Themen vorgenommen, sondern nur ein großes. Dafür haben wir noch einen wunderbaren Gast mitgebracht, der uns gleich ergänzen und belehren und unterhalten und sowieso alles besser machen wird. Wir sprechen heute, das ist das Thema, über die großen oder vielleicht auch nicht so große Unterschiede zwischen Stadt und Land. Was ist eigentlich Provinz? Was ist eigentlich Metropole? Wie unterschiedlich ist eigentlich das Aufwachsen in der Stadt im Vergleich zum Aufwachsen auf dem Land? Was ist eigentlich Land? Ist Kleinstadt auch schon Land? Von Wien aus gesehen vielleicht ja. Über all das werden wir sprechen. Und wir werden darüber sprechen, wie in unseren Ländern mit diesen Unterschieden umgegangen wird. Ob sie politisiert werden, ob man noch Feindbilder hat voneinander zwischen Stadt und Land. Und vielleicht fangen wir mal mit uns an. Ich selbst habe ja meine Kindheit zumindest größtenteils in Dortmund verbracht.
Das ist jetzt nicht Land.
Das ist nicht Land, nein. Das ist von nirgendwo aus gesehen Land, vielleicht von New York aus gesehen noch Land. Dortmund hat 600.000 Einwohner. Und ich habe dort, also ist größer als Zürich, lieber Matthias. Und
danke.
Ganz wichtig.
Danke. Ja, 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 ich habe es gemerkt. Und es ist nicht Düsseldorf.
Nee, Florian verwechselt tatsächlich immer Düsseldorf und Dortmund, was ein
wurscht.
Ziemliches No-Go ist. Hauptsache D. Ich habe da auch noch relativ zentral gewohnt, also in der Innenstadt von Dortmund. Ich habe also eigentlich fast nichts zu der Frage beizutragen, wie es ist, auf dem Land aufzuwachsen. Wie ist das denn bei euch? Seid ihr da, sagen wir, geprägter? Habt ihr da andere Erfahrungen?
Also ich nicht. Ich habe Vorort zu bieten oder Agglomeration, wie wir bei uns sagen. Ich bin am Zürichsee in Stäfa aufgewachsen. Gibt schöne Aussicht und ich hatte, das habe ich mir noch bei der Vorbereitung überlegt, hatte wirklich einen Schulfreund in der Primarschule, dessen Familie einen Bauernhof betrieben hat. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es den Hof jetzt noch gibt, aber Land und Provinz war und ist das vor allem nicht, nein.
Ja, bei mir ist es ein bisschen kompliziert.
Wann ist es bei dir nicht kompliziert?
Ja, es kommt bei mir etwas darauf an, wen man fragt. Also ich bin in Innsbruck aufgewachsen, eine Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern. Also nein, ich komme nicht vom Land, ich komme aus der Stadt. Wenn man jetzt aber in Wien fragt, also wenn wir jetzt da beim Publikum eine Umfrage machen würden unter den Wienerinnen und Wienern, dann wird es schon eher
heißen. Dann lass uns doch das mal machen.
Ja.
Ist Innsbruck Provinz oder nicht? Der erhebe die Hand oder die.
Ja, ja oder nein, musst du schon fragen.
Ja oder
schau,
nein, ja.
Schau, schau.
Sie trauen sich
Provinz,
nicht.
Alle Hände hoch.
Genau, also von Wien aus gesehen oder für Wienerinnen und Wienern ist natürlich alles, wirklich alles über der Tangente tiefste Provinz. Ich bin ein Landei und Bauernschädel und wenn man aus Wien kommt, dann ist zwar dieses Ding um Wien herum, dieses Österreicher nettes Naherholungsgebiet, es gibt ein bisschen Weinbau und Berge und so weiter. Es gibt allerdings auch das Umgekehrte. Wien ist halt für die Leute, die nicht in Wien wohnen, ganz oft das Großstadt-Moloch, in dem alles grausig ist und schier und dreckig, was halt genauso wenig stimmt.
Wobei, ich finde es eigentlich ganz nett hier in Wien.
Das ist total nett.
Und vor allem, ihr habt im Gegensatz zu Zürich, ihr habt eine U-Bahn. Darum beneide ich euch etwas.
Ganz ein wichtiger Fakt, den man aus Wien oft vergisst, es gibt zwei Orte in Österreich mit einer U-Bahn.
Also Graz?
Nein. Es gibt Wien und Zerfaus. Ein Wintersportort Tirol, der hatte U-Bahn mit 4 Stationen, die hießen früher mal, ich glaube, Parkplatz, Kirche, Raiffeisen, Talstation. ja. Aber Wien ist nicht die einzige Stadt mit einer U-Bahn, das ist wichtig.
Aber nur um das mal zusammenzufassen, das heißt, wir wollen über Stadt-Land reden und niemand von uns hat dazu eigentlich von Landseite irgendetwas beizutragen.
Das ist vielleicht sich ja etwas, du kommst im Pott.
Ich wollte gerade sagen, und?
Es ist vielleicht nicht so günstig für diesen Auftritt, den wir uns hier das erste Mal seit 2 Jahren wieder organisiert haben, zu dem wir eingeladen wurden. Also ich glaube, da muss uns jemand helfen, oder?
Wir haben uns Hilfe geholt, nämlich die österreichische Autorin Angela Lehner. Die ist gerade mit ihrem neuen Buch auf Lesereise, das heißt 2001, erzählt vom Aufwachsen in der Provinz. Geboren wurde sie 1987 in Klagenfurt, aufgewachsen in Osttirol. Sie lebt heute in Berlin. Und wie es dazu kam, wird sie uns hoffentlich gleich selber erzählen. Herzlich willkommen, Angela Lehner.
Christe?
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Christe.
Was? Wie bitte?
Wie?
Christe. Osttiroler Begrüßung.
Wie heißt die?
Christe.
Christi.
Servus, grüezi, hallo, Christe.
Das klingt irgendwie nach etwas zu essen, das geröstet ist. So. Aber klingt gut, also macht Hunger.
Ja, also grüezi und Christe würde ich gerne essen.
Ja, ja, ich...
Können wir mal bitte zum Buch kommen von der Buchmesse?
So sieht das aus.
Genau. Und im Klappentext dazu steht Folgendes. Die Berge sind schroff, die Touristen unersättlich, die Jugendlichen auf der Suche nach Alkohol und Abenteuern und die Eltern abwesend. Eine Zukunft hat hier keiner, am allerwenigsten Julia, die in der Hauptschule zum sogenannten Restmüll gehört, was ihr egal ist, denn für sie zählt nur eines, Hip-Hop und der Zusammenhalt ihrer Crew. Ist das Aufwachsen in der Provinz wirklich so trostlos, wie im Buch dargestellt wird, oder ist ganz vieles davon einfach nur Klischee?
Also ich glaube, aufwachsen, heranwachsen, Teenager sein ist sowieso irgendwie immer schlimm, egal wo. Und dann kommt es, glaube ich, so ein bisschen drauf an, wie die Interessen so gestreut sind. Also damals, mein Aufwachsen hat sich ja vor 20, 30 Jahren am Land abgespielt. Das heißt, ohne richtig gutes Internet, beziehungsweise hat es damals noch diese Modems gegeben,
denen, wie ein russischer Nachrichtensatellit klingen.
Genau, erstmal so 10 Minuten lang und dann hat irgendwie, ruft der Papa dann alle 3 Minuten und sagt, die Leitung ist besetzt, geh aus dem Internet. Also das waren so mein Zugang in die Welt. Und da kann es dann, glaube ich, schon unter Umständen recht einsam sein, wenn man seine Interessen nicht so abdecken kann.
Aber das Modem war auch in der Stadt langsam, also selbst in Dortmund hatten wir nur 56K, wir sind ja alle ungefähr nur ein paar Jahre auseinander. Das ist jetzt noch nichts spezifisch Ländliches, was du beschrieben hast vom Aufwachsen, dass halt das Internet langsam ist. Das lag halt daran, dass es damals so war, dass das Internet langsam war. Was ist denn das spezifisch Ländliche beim Aufwachsen? Gibt es da etwas? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, ich glaube, was einfach, wenn man jetzt über diese Informationsinfrastruktur hinwegschaut, ist halt einfach generell die Verkehrsinfrastruktur, glaube ich, einfach ein großer Unterschied. Also für uns war das immer eine große Frage, wenn man jetzt ausgeht oder fortgeht eben abends, wie kommt man denn überhaupt heim? Also ich kannte tatsächlich jemanden, der in einem Traktorreifen sich hat die Isel runtertreiben lassen ins nächste Dorf.
Nochmals, das bedarf, also wie, da wollen wir die ganze Geschichte hören. Also du bist in Lienz aufgewachsen, in Lienz selber oder im Umfeld unter Umland von Lienz?
Naja, schon im Umland von Lienz, aber das ist ja trotzdem dann 10 Minuten zu Fuß, so wie circa in Dortmund. Also du tust jetzt so, als wäre Dortmund eine Stadt. Ich meine, hallo.
Es ist wie Düsseldorf.
Also, wir hatten keine Traktorreifen in Dortmund. Du willst ablenken von dieser Geschichte. Wo war dieser Freund von dir und wohin hat er sich wie treiben lassen und wie zur Hölle hat er das überlebt?
Naja, ich weiß, ich habe jetzt heute keinen Kontakt mehr zu ihm.
Deshalb?
Also, hat er es überlebt oder nicht?
Ja, das bleibt offen.
Okay. Also,
nee, aber man musste sich unter Umständen Dinge einfallen lassen. Das war halt eine sehr kreative Lösung, wenn es halt keinen Stadtbus gibt und niemand fährt. Wie komme ich in die nächste Stadt? Also in Basel kennt man ja auch dieses Konzept mit dem Baseler Wickelfisch. Das ist da halt vielleicht ein bisschen mehr ausgereift als der Traktorreifen, aber der Gedanke ist ähnlich genial.
Bitte was? Das Basler was?
Die Idee, du lässt dich den Rhein runtertreiben und packst deine Sachen, die du nachher wieder trocken anziehen willst, in so einen Sack rein, den
Wickelfisch.
Du... Wickelfisch, den du dann irgendwie zumachen kannst und dann schwimmst du mit diesem Sack oder lässt dich den Rhein runtertreiben.
Aha.
Vorteilsweise nur im Sommer machen.
Mhm. Das ist eine Art öffentliches Verkehrsmittel in Basel, ja? Oder?
Mischung aus Freizeitvergnügen und Verkehrsmittel. Aber frag nicht mich, ich bin nicht aus Basel. Also das
ja, ja. Ja. Was ja in dem Buch auch eine große Rolle spielt, sind die Orte, beziehungsweise die Nichtauswahl der Orte. Diese Crew, die in dem Buch die Hauptrolle spielt, sucht immer nach Orten, an denen sie sich überhaupt irgendwie aufhalten kann. Das gibt es irgendwie nicht. Irgendwann sind sie ganz begeistert, ich hoffe, ich verrate nicht so viel, als da so eine neue Bar aufmacht, die sie dann anfixt und ihnen einmal Sangria dahinstellt umsonst, damit sie dann beim nächsten Mal wiederkommt, den einmal Sangria selber zahlen müssen. Und da besaufen sie sich dann wochenlang quasi. Ist das vielleicht ein Unterschied zwischen Aufwachsen, Stadt und Land, dass, sagen wir mal, die Auswahl der Orte, nicht nur der Verkehrsmittel, sondern auch der Orte, an denen man sich aufhalten kann, einfach viel kleiner und viel, viel geringer ist als jetzt selbst in Dortmund?
Das kann schon sein. Ja, ich glaube, es gibt weniger Orte, aber ich glaube, es ist generell ein Problem, so wo hält Jugend sich auf, wo gibt es einen Ort für Jugend, ist, glaube ich, nochmal so ein eigenes Thema für sich.
Und auch die Frage nicht, ob man anonym sein kann. Also wenn man in Lienz ausgeht, das ist in Innsbruck ja ähnlich und wahrscheinlich in Dortmund auch nicht so viel anders, man kennt halt fast jeden und in einer Großstadt kann ich auch mal wohin gehen, wo ich niemanden kenne und anonym sein.
Ja.
Ich möchte mich noch einmal dagegen verwehren, dass Dortmund keine Großstadt sei. Sie ist größer als jede Schweizer Stadt beispielsweise, aber das ist bestimmt ein Phänomen. Ja. Was ja eine große Rolle spielt in dem Buch auch noch, ist die Musik. Ist der Hip-Hop, den diese Leute hören, etwas, was ihnen, sagen wir mal, hilft bei der Selbstermächtigung in der Provinz? Oder ist das jetzt so eine völlig großstädtische, dortmunderische Sicht von mir auf die Dinge? Ich habe ja die gleiche Musik gehört. Ja. Das ist ja überhaupt nicht, das ist für uns ja eigentlich überhaupt nicht fremd. Ne?
Ja, ich glaube, es ist halt... Die Musik wird zu einem Ort, in dem man Gemeinschaft findet, in dem man Zugehörigkeit findet, den man vielleicht woanders nicht findet. Und was man halt sagen muss, was vielleicht am Land anders ist, ist, es gibt ja tolle Angebote, aber für bestimmte Gruppen. Und wenn du dich damit nicht identifizieren kannst, zum Beispiel, ich konnte mich nicht gut mit Wintersport identifizieren, und dann ist das sehr zusammengeschrumpft, wo kann ich hingehen, wo kann ich mich verwirklichen. Und natürlich, wenn du dann darüber hinaus ein neues Angebot zur Identifizierung bekommst, kann Musik einfach ein guter Weg sein und irgendwie neue Räume eröffnen.
Wird man auf dem Land, ich fehlt das richtige Wort dafür, sagen wir mal, anschlussfähiger, konsensualer als in der Stadt? In der Stadt kann man schon sehr früh wählen zwischen Subkulturen, zwischen Musikrichtungen, Clubs, Freundeskreisen und so weiter. Man kann ab dem Moment, wo man sich, sagen wir mal, selber bewegen kann und kein Kleinkind mehr ist, sich im Prinzip seine Szenerie aussuchen. Das kann man auf dem Land, hast du ja gerade beschrieben, nicht so gut. Was hat das für einen Effekt auf das, sagen wir, auf das spätere Leben? Ja? Also merkst du das darin, wie du heute mit Leuten umgehst, dass du es gewohnt bist, auch mit anderen Leuten umzugehen, die nicht so sind wie du?
Also konsensualer, ich glaube, man hasst es einfach, bis man 19 ist und gehen kann. Und man denkt bis dorthin, man ist einfach zu cool fürs Land. Und dann geht man in die Stadt und merkt, scheiße, die Stadt ist cooler als ich.
Was macht man dann? Cooler werden?
Musik hören.
Darf ich ganz kurz noch was erzählen? Ich habe in dem Podcast ja schon öfter von meinen familiären Verbindungen nach Osttirol gesprochen und war da als Kind immer öfter und lang. Und für mich ist ja Osttirol, und ich meine es wirklich liebevoll, das Texas Österreichs.
So, was?
Das Texas Österreichs. Sie sind alle religiöser und bewaffneter als der Rest des Landes. Und, also, und das ist jetzt kein Scherz. Ich habe als Kind schießen gelernt. Also wir waren da irgendwie, ich weiß nicht, wer so 10 gewesen sein, Ende der 80er, Anfang der 90er. Und ich bin da mit meinen Cousins aufgefadelt am Zaun gestanden. Wir haben die Knarre über den Zaun gelegt und haben halt dann geschossen. Oder
auf was?
Auf nichts, ins Leere.
Okay. Aber es macht doch keinen Spaß zu schießen, also sage ich ohne Erfahrung, wenn man auf nichts zielt.
Naja, es ist ja mehrmal um die Handhabung der Waffe gegangen. Also...
Vielleicht solltest du nochmal dorthin fahren, einen zweiten Kurs belegen.
Ja, ja. Na, oder das andere, also am Sonntag in der Kirche, wir sind da immer in die Kirche gegangen am Sonntag, und da saßen einfach Männer und Frauen getrennt voneinander, immer. Und nicht, weil es irgendwie vorgegeben war, weil es der Pfarrer wollen hat, sondern das war einfach so. Ist das eine falsche Beschreibung von Osttirol?
Ich weiß nicht, ob es eine falsche Beschreibung von Osttirol ist. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man anders in der Kirche sitzen kann. Also ich meine... Wenn schon, denn schon, würde ich sagen.
Also wird da heute, ich war seit, weiß ich nicht, 2 Jahrzehnten immer in der Kirche in Osttirol, wird da heute nur getrennt?
Also ich habe jetzt auch nicht so eine gute Kirchenexpertise, würde ich sagen, aber wenn ich schon in die Kirchen gehe in meiner Freizeit, dann kann ich es auch ganz durchziehen, glaube ich. Und dann, keine Ahnung, dann finde ich auch, dann kann man nicht die Kirche verlassen, ohne sich zu bekreuzigen.
Aber ist bei euch, das kenne ich auch nur aus Osttirol, so vorm Essen gebetet worden im Familienkreis? Also man sitzt schon und das Essen kommt und dann betet man vorher noch.
Also ich habe die Erfahrung tatsächlich jetzt, also ich würde es nicht auf Osttirol einschränken, aber ich habe so, glaube ich, Österreich ist ja schon sehr katholisch und am Land, glaube ich, gibt es das einfach noch so. Aber ob das mittlerweile noch als Religiosität oder einfach eingeübtes Verhalten ist, kann ich auch nicht sagen.
Was ist der Unterschied? Also, dass es mehr einfach ein Ritual ist, damit alle gleichzeitig dann mit Essen beginnen und man nicht den Kindern die ganze Zeit sagen muss, warte, es haben noch nicht alle Zeugs auf dem Teller.
Ja, ich glaube, dass man einfach vieles so ins kulturelle Gedächtnis hinein oder auch in seine eigenen Verhaltensweisen übernommen hat, was ursprünglich vielleicht mal religiös motiviert war, aber was man heute vielleicht eher als Gewohnheit macht, wie zum Beispiel ich besichtige eine Kirche und bekreuzige mich halt trotzdem mit Weihwasser, wenn ich rausgehe, weil es ist einfach drin.
Also du bekreuzigst dich noch, das ist sozusagen geblieben von den Prägungen, die mal religiös waren, aber dann irgendwie auch, sagen wir mal, ländlich, um auf das Stichwort zurückzukommen. Das hast du mitgenommen sozusagen in die große Stadt. Was hast du sonst noch mitgenommen an Verhaltensweisen, die du vielleicht nicht hättest, wenn du nicht dort aufgewachsen wärst, wo du aufgewachsen bist? Was machst du, du wohnst jetzt in Berlin, was machst du in Berlin noch, was an dir noch aus der österreichischen Provinz kommt?
Also was ich ein bisschen verstörend finde, ist, dass es mir bis heute sehr schwer fällt, ein Stück von einem Laib Brot abzuschneiden, ohne das vorher mit dem Messer zu bekreuzigen.
Du machst was? Das
kennen die nicht.
Nein,
das muss ich Ihnen erklären.
Ja, wir hatten mal eine Reformation bei uns. Also das ist,
was ist das?
Da hat man euch zum Teufel gejagt.
Also, was genau machst du mit dem Messer und dem Brot?
Also, ich habe das als Kind so gelernt, dass man den Brotlaib halt erstmal segnet. Weil es ist ja auch der Leib Christi, wie ihr wisst, jedes Brot.
So viel haben wir auch mitbekommen.
Genau.
Wir Gottlosen.
Und man macht eben diese drei Kreuze, wie man sich halt bekreuzigt, bekreuzt man halt eigentlich auch dieses Brot. Und das ist auch sehr tief drinnen bei mir, wenn ich so ein Leibbrot anschneide. Und ich muss tatsächlich jetzt so auch, wenn ich so jetzt hier morgens im Hotel auf Lesereise bin und ich bin die Erste, die so ein Stück Brot anschneidet, muss ich mich schon zusammenreißen.
Aber
erklär's doch mal handwerklich, glaube ich. Ich habe es noch nicht verstanden. Also du nimmst das Messer in die eine Hand und das Brot in die andere Hand. Und was tust du dann?
Du setzt die Spitze an, du drehst das Brot herum. Und dann
auf die Rückseite, also die flache Seite liegt oben dann.
Genau. Aha. Dann machst du Kreuz, das ist dieses Symbol, was auch auf seiner Fahne oben ist, dreimal untereinander.
Und du ritzt es richtig rein oder du tippst da so drauf?
Na, es ist, also man schrammt mit der Klinge darüber, es reicht.
Okay, ich glaube, also, unserem nächsten Auftritt müssen wir das mal vorführen. Dann nehmen wir ein Demonstrationsbrot vielleicht mit. Gibt es noch was anderes, was du mitgenommen hast, außer das Brot bekreuzigen in die große Stadt?
Also ich freue mich tatsächlich, wenn ich hin und wieder in so kleineren Wanderkontexten oder so unterwegs bin und dann begegne ich Leuten und dann kann ich die einfach grüßen auf der Straße.
Hast du, als du nach Berlin gezogen bist, die Leute gegrüßt und die so... Was willst du von mir, oder?
Nee, man gewöhnt sich das irgendwie schnell wieder ab, aber ich finde, es fühlt sich für mich auch wohlig an, so wie auch irgendwie nach wie vor diese, also man sagt ja in Österreich nicht guten Tag, sondern das Höfliche ist ja eigentlich Grüß Gott. Und auch das fühlt sich für mich noch richtig an. Also
das ist ja lustig, es gibt ja in der Schweiz einen sogenannten Grüezi-Graben, also wo man, es gibt wirklich so, das kannst du geografisch auch plus minus festhalten, ab wo grüßt man sich, wenn man sich auf der Straße kreuzt und auch wo dann nicht mehr. Und es gibt auch soziologische Untersuchungen oder politologische Untersuchungen, die zeigen, dass dort, wo eher gegrüßt wird, dass dort auch der Gemeinsinn höher entwickelt sei oder eher ausentwickelt sei als in diesen Gebieten, wo man sich nicht grüßt auf der Straße.
Das heißt, Berlin wäre eine höflichere Stadt, wenn alle Grüß Gott sagen würden?
Ganz oder sicher.
Gut, aber ja, dass Berlin eine höflichere
Stadt ist, kann nur besser werden.
Aber ich war auch zum Beispiel in den Südstaaten in den USA und ich erinnere mich, da bin ich in New Orleans rumgegangen und habe so einen Friedhof besichtigt und dann war da so ein Herr, der so casually rumgegangen ist mit seiner Waffe einfach mal in seiner Jeans eingehängt. So.
Und da hast du dich daheim gefühlt, gell?
Und Texas,
ja, ja.
Genau. Und der hat mich zum Beispiel auch gegrüßt, so völlig aus dem Blauen heraus. Und da hat es natürlich dann wieder ein anderes Geschmäckle.
Inwiefern? Also, dass du Schiss hattest oder beruhigt warst, wenn er schon eine Knarre trägt, er sagt wenigstens freundlich Hallo.
Ja, es kam mir eher wie eine Warnung vor. Also es war schon freundlich, aber es hatte schon sowas von Neighborhood Watch.
Also in Texas und in Osttirol wird noch gegrüßt, bevor geschossen wird, immerhin.
Apropos Schießen, ich will noch gerne auf diesen Punkt zurückkommen. Wie ist es denn bei dir? Vorhin hat Florian eben von seinen Schießerfahrungen in Osttirol gehört, das so zur Sozialisation dazu. Auch bei dir, also kannst du auch schießen?
Ich kann nicht schießen, aber ich glaube, ich war auch tatsächlich nicht so gut integriert wie Florian. Also ich war tatsächlich eine Zugroaste, würde man sagen, in Tirol. Also,
das heißt, deine Familie ist erst vor 100 Jahren dorthin gezogen.
Das ist eigentlich ganz gut beschrieben, so wie das so mit Zugehörigkeit läuft. Also man ist, glaube ich, immer so die fremde Familie im Dorf, bis eine noch fremdere kommt. Aber ich hatte tatsächlich noch andere Wurzeln. Meine Mutter kam noch von woanders in Österreich. Und ich habe das da so in diese Inner Circles nie reingeschafft. Ich war auch nie in einem Gesangsverein, bei der Musik oder irgendwo. Ich habe nicht mal eine Raiffeisenbankkarte.
Das ist jetzt sehr schockierend, aber die Frage trotzdem noch, also bei der Raiffeisenkarte wolltest du nie oder durftest du nicht und dasselbe auch für den Gesangsverein oder den Musikverein. Du wolltest da gar nicht mittun oder du durftest das fremder Fötzel da nicht mittun?
Also realistisch hatte ich auch wahrscheinlich gar kein Geld, das ich jetzt auf die Raiffeisen bringen könne. Und bei den Vereinen war das schon so, dass ich zum Beispiel, ich erinnere mich, dass ich gerne einen Sommerjob machen wollte, meine ganze Teenagerzeit, aber es war tatsächlich unmöglich, weil tatsächlich immer die Kinder oder die Jugendlichen, wo irgendwelche Verbindungen in die Gemeinde gingen, wo der Onkel der und der ist, die haben halt die Sommerjobs bekommen. Und ich habe das damals nicht geschafft. Also Nepotismus beginnt früh.
Ich würde gerne noch über eine Szene aus dem Buch reden mit dir. Da beschreibst du, wie die Hauptfigur, ein Mädchen, 15 Jahre glaube ich, einen ihrer Freunde trifft, ein Mitglied ihrer Crew. Die anderen Crewmitglieder sind alle nicht da und die treffen sich irgendwie und sie bemerkt, oh, wir sind das erste Mal zu zweit alleine, das sind wir sonst eigentlich nie. Und dann fragt sie ihn, Entschuldigung, relativ unverblümt, ob sie nicht Sex haben wollen.
Sie formuliert es übrigens anders im Buch.
Ja, sie formuliert das anders, das überlassen wir dann der Lektüre, wie diese Formulierung genau lautet. Was ich mich an der Stelle gefragt habe, ist, ob das in der Großstadt genauso stattfinden würde. Also ob diese völlig natürliche Triebhaftigkeit, die man ja in der Pubertät entwickelt, ob man die nicht in der Großstadt, sagen wir mal, anders ausleben kann, in der Form, dass man sich, sagen wir mal, für die Triebe verschiedene Orte sucht. Man kann halt, wenn man 15 ist in der Großstadt, kann man einen engen Freundeskreis haben, mit dem man bestimmte Dinge teilt und für andere Dinge, die man vielleicht mal ausleben will, die man mal ausprobieren will, sei es Saufen, sei es sexuelle Erfahrungen, kann man sich auch andere Menschen suchen. Ja? Also ich will das gar nicht, dafür Prostitution oder irgendwas plädieren, aber es gibt einfach verschiedene Orte. Ja? Also es gibt Wahlmöglichkeiten in Großstädten, wo man sich hinbegeben kann. Man probiert verschiedene Discos aus, es gibt verschiedene Subkulturen und da kann man verschiedene Rollen einnehmen. Man kann vielfältiger sein in der Großstadt, wäre jetzt meine großspurige Dortmunder Behauptung. Das kann auch völliger Quatsch sein. Und auf dem Land muss man das alles mit den gleichen 5 Leuten in diesem Fall offenbar ausmachen. Das klingt für mich sehr beengend auf eine Art. Ja? Aber es kann natürlich auch die Freundschaft prägen. Ich weiß nicht, wie das geht.
Es hat tief getroffen, die Dortmunder Bemerkung. Ne?
Solange du ihn nicht mit Düsseldorf vergleichst, ist, glaube ich, alles okay.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch was ich erlebt habe, dass schon immer wieder sich dieselben Leute in verschiedenen Formationen zusammengefunden haben. Oder dass man irgendwie, ja, dass wenn dann so ein Freundeskreis ist, dass das dann schon mal war, dass man da mit 2, 3 Leuten schon mal was hatte oder so. Also das ist dann vielleicht so angenehmer in der Stadt. Andersrum würde ich aber auch wieder sagen, so nachdem du ja immer wieder aufeinander triffst, musst du auch deine Probleme lösen und musst in Kommunikation treten. Also ich glaube, wenn man jetzt beim Dating oder so bleibt und Großstadt denkt und dann nehmen wir so Tinder und so dazu, dann kann man ja so schnell irgendwie weiterhüpfen.
Also funktioniert Tinder auf dem Land?
Ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass die Swipe-Kapazität begrenzt ist. genau, und ich glaube halt, dass wir das eigentlich mittlerweile alle schon sehr gewohnt sind, dass im Datingleben heutzutage, dass man schnell weiterhüpft oder man muss eigentlich, man kann eigentlich ziemlich schnell, wenn einer eine Person nicht passt, weitergehen. Und vielleicht ist das aber nicht mal so eine Qualität. Also ich glaube, das ist vielleicht auch eine Qualität an Beziehungen am Land, dass man sich immer wieder aneinander abarbeiten muss und Wege miteinander finden muss.
Das gilt ja nicht nur fürs Liebesleben, sondern generell fürs Leben, dass man immer wieder auf die gleichen Leute trifft. Kannst du von da auch etwas quasi jetzt mitnehmen ins große Berlin? Also merkst du auch, dass du da deine erhöhte Problemlösungskapazität hast im Vergleich mit deinem Berliner Umfeld?
Also ich würde fast sagen, das ist eher charakterabhängig, wie man so auf Probleme eingeht, ob man eher outgoing ist oder so für sich bleibt. Was ich schon ziemlich stark habe, ist so so einen Anstandswillen tatsächlich. Also dass ich um Himmels Willen niemals meine Nachbarn würde irgendwie mit Lärm belästigen wollen. Und andersrum, wenn ich irgendwie mitbekomme, ich störe jemanden, bin ich so total zutiefst beschämt. Und bin dann irgendwie immer total überrascht, wenn ich so Nachbarn melde, eure Musik um 2 in der Früh stört mich und es stört die aber nicht, in dieser Konfliktsituation miteinander auszuharren. Aber auch da könnte man jetzt wieder sagen, okay, ist es meine Herkunft oder ist es mein Charakter? Man weiß es im Endeffekt nicht.
Darf ich da mal kurz korrigierend eingreifen? So insgesamt, ist das, was wir jetzt hier machen, ich weiß gar nicht, wie lange schon, nicht Teil des Problems, wenn wir jetzt sagen, wir reden über die Stadt-Land-Kluft, über die Unterschiede, die Gemeinsamkeiten, was uns ausmacht, was uns trennt und wir, ich nehme mich da jetzt nicht aus, gell? Also witzeln eigentlich seit, weiß ich nicht, einer Viertelstunde ein bisschen darüber, warum das Land so ist. Wir, die 4 Großstadtbewohner.
Du hast jetzt Zürich als Großstadt bezeichnet.
Ausnahmsweise in dem Kontext.
Dortmund auch.
Du wohnst in Berlin, das zählt dann als Großstadt. Ja, aber ist es nicht Teil des Problems, auch wie wir, allein wie wir jetzt darüber sprechen?
Du bist sicher Teil des Problems.
Er ist Opfer.
Ich bin immer Opfer.
Der Österreicher spricht. Ja, also was ja bei dir der Fall ist, du hast rüber gemacht sozusagen vom Land in die Stadt. Auch ihr, Florian, Matthias, seid zumindest aus der Aglo, beziehungsweise du hast ja auch jetzt nicht in der Innenstadt. Auf. Du hast ja auch nicht in der Innenstadt von Innsbruck gewohnt als Kind, wenn ich richtig informiert bin, sondern sagen wir mal auch eher in der Aglo.
Wurscht, ja. Yeah.
Whatever. Auf jeden Fall haben wir uns alle Richtung Großstadt orientiert. Auch ich bin von Dortmund, habe es dann endlich mal nach Berlin in die große Stadt geschafft. Wir sind quasi Konvertiten, ja? Sind Konvertiten nicht eigentlich die Allerschlimmsten? Diejenigen, die dann mit so einem Rückblicksgruseln auf das zurückblicken, was sie da hinter sich gelassen haben und sich, sagen wir mal, für was Besseres halten, weil sie es in die große Stadt geschafft haben. Das ist ja schon das Wording, ne? Also man hat es geschafft, man hat es, du hast selber gesagt, bis man 19 ist, findet man es ganz schrecklich, bis man endlich raus kann. So. Das prägt ja auch total das Landbild, wenn die Leute, die vom Land kommen, dann in der großen Stadt auf Bühnen sitzen und darüber reden, wie schrecklich es auf dem Land ist. Führen wir hier die völlig falsche Diskussion?
In meiner Wahrnehmung ist dieser Rückblicksgrusel für die 20er reserviert. Und jetzt in meinen 30ern geht es schon eher wieder so Richtung, dass so mein Freundeskreis und ich, ach ja, am Land wohnen, das wär's doch. Also ich kenne eher so dieses wieder nach Raum und Ruhe schmachten. Also ich glaube, natürlich gibt es einen bestimmten, also intellektuellen Diskurs, wo man das Land irgendwie abwertet, aber es gibt genauso ein Schmachten nach dem Land. Also vielleicht ist dieses Abwerten nur so ein Selbstschutz der Großstädter, weil sie in Wirklichkeit eifersüchtig sind, weil sie in der stinkerten, lauten Stadt wohnen müssen.
Das spielt mir jetzt völlig in die Hände, weil ich habe da so eine These, nämlich die Stadt so wie, oder das Land, so wie wir sie kennen, ist doch eigentlich eine Erfindung der Städter. Also ich glaube, nirgendwo findet man so viele urige Bäckereien wie in den Wiener Bobo-Bezirken. Die Lederhosendichte in Wien ist zu gewissen Jahreszeiten echt hoch, viel höher als irgendwo sonst in Österreich. Vielleicht mit der Ausnahme, wenn irgendwelche Wiener Pfeffersäcke in ihre Ferienhäuser nach Bad Aussee oder sonst wohin fahren, die haben dann alle Lederhose an, aber die Bad Ausseer nicht. Geht man dort zum Bauernmarkt und kauft sich irgendwie den echten frischen Schafskäse. Man fühlt sich geerdet und so.
Also nur weil du dir nichts aus Essen machst.
Aber so wie wir das Land verstehen, existiert doch nur mehr in unseren Köpfen oder in den Köpfen der Städter.
Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Also ich glaube, dass das andersrum
ich hoffe,
auch stimmt,
dass, du das nicht
dass
so siehst.
Die Stadt auch nur so existiert. Also das ist auch ein Feindbild der Stadt und eine Beschreibung der Stadt von Seiten der Landbewohner gibt, die genauso klischeehaft und verzerrt ist. Und ich glaube, dass man das aber ja auch gegenseitig braucht. Also in diesem, das, was ich gerade als Konvertieren beschrieben habe, das ist ja ein Wegbewegen und man muss dieses Wegbewegen ja auf eine Art auch begründen. Ja, also ich muss ja auch sagen, ich bin nach Wien gezogen, weil es dort so schrecklich war oder weil man dort das Brot bekreuzigt, auch wenn du das ja offenbar mitgenommen hast. Und ich bin mir nicht sicher, ob das, sagen wir mal, dazugehört, sich vom jeweils anderen Leben ein bestimmtes Bild zu machen. Und es gibt ja aber trotzdem auch noch Unterschiede, die tatsächlich existieren. Also das Bekreuzigen des Brotes, der Nahverkehr und so weiter. Interessant fände ich eher die Frage, wem diese Klischees dienen. Ja, also wem es dient, die österreichische Provinz, sagen wir mal, als Alpenkitsch darzustellen, als würden alle Leute mit so Souvenirkorben aus selbstgemachter Marmelade da irgendwie rumlaufen. Ja,
ja, da würde ich dir tatsächlich zustimmen, weil wir sind ja heute auf der Buch Wien und literarisch würde man auch sagen, ja, es gibt das Land, aber es gibt auch dieses Narrativ vom Land, das wir uns erzählen. Und literarisch würden wir eben immer fragen, wenn wir uns diese Erzählung anschauen, wer spricht eigentlich und warum?
Und wer spricht und warum? Also wie ist der Diskurs über Stadt-Land? Wie nimmst du das wahr? Wer bestimmt den? Wer geht unter? Oder wie nehmt ihr das wahr? Wie ist das in der Schweiz, Matthias, mit dem Stadt-Land-Diskurs?
Ja, der wird zurzeit sehr politisch, auf Hochdeutsch würde man sehr wahrscheinlich sagen, hochgejatzt. Also die SVP versucht, ja, also seit diesem Sommer und also seit dieser Abstimmung über das gescheiterte CO2-Gesetz in der Schweiz, versucht sie so diesen Stadt-Land-Graben zu bewirtschaften. Da ist dann irgendwie von den schmarotzenden Städten die Rede, die der Landbevölkerung vorschreiben wollen, was sie zu tun habe. Und da müsse man jetzt dagegen vorgehen. Meines Erachtens ist da aber sehr viel Narrativ und sehr wenig wirklich dahinter. Also wenn du das Ganze dann mal versuchst runterzubrechen, merkst du, dass du ganz viele Gemeinsamkeiten hast. Also nicht nur jetzt die Musik, die dieselbe ist, die man hört, sondern wirklich auch die Lebensrealitäten, die sehr ähnlich sind. Und dann gibt es aber so gewisse ganz grundsätzliche Unterschiede. Du hast vorhin das eine erwähnt mit dem Traktorpneu, also quasi das Mobilitätsthema. Das ist zum Beispiel etwas, das halt wirklich anders ist. Also wenn du keinen Bus hast, der fährt, kein Tram, kein Zug, dann brauchst du ein Auto. Und wenn es darum dann um die Frage geht, ja, wie viel kostet jetzt das Benzin? Das ist was anderes, als wenn du jetzt halt kein Auto hast und irgendwo in halb oder ganz innerstädtischer Lage wohnst. Nur, das sind am Schluss ganz konkrete politische Probleme und haben eigentlich recht wenig, außer du willst, das mit der Ideologie zu tun.
Ja, aber dieser ganze Konflikt ist ja ideologisch aufgeladen. Also man kann das, finde ich, am Beispiel von Österreich sehr gut sehen. Also diesen Konflikt zwischen Stadt und Land, oder nennen wir es mal nicht Konflikt, sondern diese, naja, nennen wir es Konflikt, gibt es eigentlich seit dem Ende der Monarchie. Also es gab ein Zitat, das haben wir rausgeschrieben von Max Adler, austromarxistischer Theoretiker. Der hat 1927 aufgeschrieben, der Klassengegensatz zwischen Bourgeoisie und dem Proletariat erdrückt sich hierzulande aus in dem Gegensatz zwischen Wien und den Ländern. Und das Problem war ja, also Monarchie ist vorbei, diese übernationale Reichsidee ist gestorben im Ersten Weltkrieg. Von dieser früheren Großmacht bleibt Wien übrig und das, was halt nur irgendwie dazugehört. Wien ist aber eine Stadt, die in das Kulturleben um die Jahrhundertwende geprägt war und getragen worden ist von einem intellektuellen Judentum und es war völlig abgekoppelt von der Provinz. Es hat außerhalb von Wien gegolten, dieses rote Wien und das wirkt bis heute nach. Also Sebastian Kurz zum Beispiel, born and raised in Wien, weiß jeder, dass der da aufgewachsen ist. Und trotzdem hat er irgendwann einmal gesagt, nein, eigentlich stamme ich ja aus dem Waldviertel, aus einem ganzen kleinen Dorf. Das war total wichtig für ihn und für die ÖVP. Oder sein Clubobmann August Wöginger, der hat dann mal im Wahlkampf gesagt, jetzt weiß ich gar nicht mehr, 2017 oder 2019, in Wien, wenn man da die eigenen Kinder hinschickt zum Studieren, dann kommen sie als Grüne zurück. Also ist.
Aber wo will er denn die eigenen Kinder hinschicken zum Studieren?
Ja, ich weiß auch nicht. Und es wird, also ich empfinde es und ich möchte die These von mir von vorher nochmal verstärken, es wird da einfach mit Klischees gespielt, die so nimmer stimmen.
Ja, aber ich meine, müssen wir ja nicht bei der ÖVP bleiben. Ich meine, wenn man an die Plakate von Van der Bellen beim Präsidentenwahlkampf zurückdenken, wie er dann plötzlich auch wandernder durch die Berge gegangen ist.
Er hat auch
ist.
Heimat draufgeschrieben
als Heimat, Plakat. Heimat, ja, also das war ja tatsächlich Haider-esque, würde ich schon sagen, diese Bilder. Also wenn ich mich so zurückerinnere an die Plakate fürs BZÖ damals, so, wo, also das ist das, was ich richtig problematisch finde oder was mich eigentlich abstoßen würde, wenn ich am Land wohnen würde, wo ich mir so denke, so, ja, für wie deppert haltet ihr mich eigentlich? Also wenn dann irgendwie man sich so plötzlich so denkt, so, wenn sich dann die Grünen so denken, ja, dann machen wir halt auch jetzt Populismus und der am Land finden die Lederhosen sicher super. Heimat, go.
Was hast du denn gedacht, dass du diese Plakate gesehen hast?
Dass es irgendwie Haider-esk anmutet, habe ich mir so gedacht.
Dich hat das persönlich geärgert?
Es hat mir die Bildsprache, ich habe das Gefühl gehabt, man bedient sich, man hat eigentlich Ideale, die eigentlich weggehen davon, dass man so Schlüsselworte und Heimat und was auch immer verwendet und denkt, aber man könnte jetzt die ländliche Bevölkerung nur reinholen, indem man die Lederhosenschiene fährt. Und ich glaube, das ist eigentlich so eine richtige Unterschätzung der Landbevölkerung. Ja.
Also das heißt eigentlich so, um Van der Bellen zu zitieren, so sind wir nicht auf die Landbevölkerung jetzt bezogen.
Ja, so sind wir halt doch wahrscheinlich.
Aber dann ist es doch in Wahrheit eine rein politisch-strategische Unterscheidung. Und wir gehen da alle auf den Leim, weil wir es irgendwie seit 100 Jahren gelernt haben.
Ich weiß nicht, ob es rein politisch ist, weil ganz ehrlich, wenn ich so in Berlin bei meinem YouTube sitze und plötzlich kommt mir eine Tirol-Werbung oder eine Kärnten-Werbung einer, wie praktisch... Es Land, wenn es ums Marketing oder Werbung gibt, auch selber auf diese Klischees zurückgreift. Also ich glaube, es...
Man da wird dir warm ums Herz oder was passiert dann, wenn du das siehst?
Nee, aber ich glaube, dass man ja Klischees nicht nur ausgeliefert ist, sondern diese auch für sich nutzen kann. Und ich glaube, es ist nicht nur dieses Landbild oder dieses Narrativ vom Land produziert nicht nur das Außen mit, sondern das Land von sich selbst aus Marketinggründen auch. Ja,
aber dem will ich gar nicht widersprechen. Ich sage nicht, dass es nur von der Stadt benutzt wird gegenüber dem Land. Natürlich wird es von der Tourismuswerbung benutzt, um deutsche zahlende Gäste zu uns zu holen. Natürlich wird es auch widergespiegelt oder gegengespiegelt dann. Also man sieht sich ja dann am Land auch oft so, im Widerspruch zur Stadt, im Widerspruch und in Österreich im Widerspruch zu Wien vor allem.
Ich würde noch mal gerne auf das Machtgefälle zu sprechen kommen. Also du hast von Sebastian Kurz erzählt, Florian, der als Wiener, sagen wir mal, ja durchaus auch Politik und Stimmung damit macht, dass er gegen Wiener Verhältnisse schimpft und wettert.
Es ist die furchtbarste Stadt der Welt, wenn es darum geht. Es gibt jetzt eine neue Kampagne der ÖVP Wien, neue ÖVP Wien, mit diesem Graffiti-Unfug. Also die Graffiti in Wien, ich sag's euch, die sind außer Kontrolle. Ist eine Riesenkampagne. Es gibt sogar eine Homepage inzwischen,
wo man Graffiti melden kann.
Ja.
Aber ich habe dir, sorry, Exkurs völlig nicht zum Thema, aber apropos Graffiti, ich habe dir doch dieses Video geschickt von diesem Kamin, dieser Kehrichtverbrennungsanlage in Zürich, das sie besprayt haben. Mhm.
Hat bei uns der 100 Wasser gemacht, aber andere Geschichte.
Also einfach bevor bei euch nicht Kehrichtverbrennungskamine besprayt werden.
Wie gesagt, sie sind vom 100 Wasser, ich sag sie da halt noch.
Worauf ich hinaus wollte, danke für die Graffiti-Seitengeschichte, aber...
Das Video ist wirklich super.
Sebastian Kurz hat ja gegen Wien Wahlen gewonnen. Also das ist zumindest die äußere Wahrnehmung. Oder sagen wir mal, mit der Stimmungsmache gegen die eine große Stadt, aus deren Sicht wiederum alles andere Land oder Provinz möglicherweise ist, wie du es beschrieben hast, Florian, mit der Stimmungsmache oder mit der Mobilisierung, mit der politischen Mobilisierung gegen Wien und gegen Wiener Verhältnisse, hat er Wahlen gewonnen. Und das in einem Land, in dem ja das Verhältnis zwischen der einen großen Stadt und dem ganzen Rest auch quantitativ viel krasser ist als in der Schweiz und in Deutschland. Also Berlin hat einen viel kleineren Anteil, selbst wenn man München und Hamburg noch dazu nehmen würde, an der Gesamtbevölkerung von Deutschland, als das in Wien und Österreich der Fall ist. Es leben einfach viel, 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 viel mehr, relativ gesehen, Österreicher in Wien als im Rest des Landes im Vergleich zu anderen Ländern. Das ist doch eigentlich überraschend. Also das spricht doch eigentlich, weil ich hatte den Eindruck, dass wir jetzt die letzten Minuten oder die letzte halbe Stunde eigentlich die ganze Zeit darüber geredet haben, was die Stadt mit dem Land macht. Also sich Bilder davon macht, politische Stimmung macht, Klischees da drauf setzt, nicht sehen will, wie die Verhältnisse wirklich sind, die Interessen nicht ernst nimmt und so weiter und so fort. So. Und jetzt kommt da jemand und gewinnt gegen die eine große Stadt eine Wahl. Das ist doch völlig irre eigentlich.
Aber das, was du gerade beschrieben hast, ist ja etwas, was die Stadt mit der Stadt macht sozusagen, um Wahlkampf zu gewinnen, weil irgendwie das macht ja dann da Kurz aus der Stadt heraus und das ist ja so dieses Othering und irgendwie das ist diese andere Gruppe und dadurch irgendwie so ein Wir auszubilden, wo wir jetzt ein Miteinander haben, das ist eh eine altbekannte Populismusstrategie.
Aber das heißt, ein Teil der Stadt will eigentlich gar nicht Stadt sein, ja? Oder will zumindest nicht die Form der Stadt sein, die sie ist, hätte vielleicht gerne ein idyllischeres Wien.
Also ich glaube halt, dass damit, dass man die Stadt irgendwie, dass man diese Stadt stereotypisiert, und irgendwie dann sagt, okay, das sind sozusagen jetzt die Monarchen, die wieder auf euch herabschauen, aber ich bin ja einer von euch. So, und das stimmt ja nicht. Und das ist ja etwas, was der Politiker aus der Stadt mit der Stadt auch macht, um die Stimmen aus dem Land zu gewinnen. Also es ist eine Instrumentalisierung und so ein Othering einfach. Ne?
Naja, wobei in dem Fall nur dazu kommt, dass die ÖVP in Wien nie rasend viel gewonnen hat mit Kurz. Es war einfach eine strategische Entscheidung, das was ich vorher gemeint habe. Okay, Wien wurscht, plus minus, wir gewinnen die Wahlen außerhalb von Wien und wir brauchen Feindbild und das ist halt Wien.
Was also lustig ist, zurzeit wird in Zürich, jetzt kommt es dann zu einer Abstimmung über einen neuen Richtplan, wurscht, was das ist, es geht mehr darum, so die groben Linien vorzuzeigen, wie sich die Stadt so in den nächsten 20, 30, bis etwa 20, 40, 50 entwickeln soll. Und eine Idee darin ist so diese Stadt der 15 Minuten, also dass du quasi innerhalb von 15 Minuten zu Fuß eigentlich von zu Hause aus so alle wichtigen Dinge erledigen kannst.
Das ist ja auch in Paris eine große
Genau, Frage, also ne? das ist so eine Standardidee. So
vielleicht in Dortmund.
Ihr bringt es selbst immer wieder auf. Ja?
Dortmund bleibt Autostadt. Nein, aber das ist so eine Idee, fixe Idee in der internationalen Stadtplanung. Und jetzt das Lustige ist, dass in Zürich jetzt die Rechten und die Liberalen, also die FDP und die SVP, sich dagegen wehren. Und zwar mit dem Vorwurf, werde Zürich zur Pantoffelstadt und werde zu dörflich. Also es ist ja eigentlich genau das Umgekehrte. Also dieses Landding, das dann als negativ gilt und das kommt bei uns jetzt von der Rechten.
Aber die SVP gewinnt ihre Wahlen in der Aglo, oder? Also in den Vororten?
Definitiv nicht in der Stadt.
Aber was ist denn das eine große Feindbild in der Schweiz? Also in Österreich ist es Wien. In Deutschland würde ich schon sagen, dass es Berlin ist, auch wegen bestimmter Milieufragen. Können wir gleich nochmal drüber reden. Was ist denn in der Schweiz das Feindbild? Ist Zürich das Feindbild?
Also es gibt so eine historisch tradierte Zürich-Feindlichkeit, die darauf fußt, dass Zürcher besonders arrogant seien etc. Das hat aber...
Kann ich überhaupt nicht verstehen.
Gell, das also. Gibt es... Hat auch nachgelassen, habe ich das Gefühl. Also nicht
bei dir jetzt oder generell?
Bei den unter 30-Jährigen jetzt, oder?
Nein, generell, aber hat auch damit zu tun, dass vor allem der Genferseebogen wirtschaftlich auch sehr viel stärker wurde, dass auch der ganze Finanzplatz halt Schwierigkeiten hatte. Durch das wurde auch Basel wichtiger als Pharmaplatz. Die Verwaltung wuchs, durch das wurde wieder Bern wichtiger. Und indem ich jetzt alle Städte aufzähle, siehst du das Problem. Es gibt nicht so dieser eine Pol und der Rest.
Aber rundum. Das könnte dem Diskurs ja auch helfen, wenn die Feindbilder nicht so klar sind. Da muss es differenzierter sein, oder?
Es macht vom Diskurs relativ absurd. Und es macht ihn noch absurder, weil die Schweiz im Gegensatz zu Österreich ja jetzt auch geografisch am Schluss dann doch alles noch sehr viel enger beieinander ist, also weil wir halt nicht so lang gezogen sind, brauchst du von der einen Ecke zur anderen halt sehr viel kürzer. Von dem her ist auch dieses Landland und dieses Provinzland, das ist etwas, das wir eigentlich immer diskutieren, wenn es zum Beispiel um Geld geht. Also das gibt es in der Schweiz kaum. Es gibt kaum Orte, wo du sagen musst, da ist einfach das Geld zum Beispiel nicht vorhanden, um noch irgendeine Erschließung oder irgendein ein Breitbandinternet hinzulegen. Das Geld ist einfach vorhanden.
Ich glaube, das ist genau der Punkt, an dem wir mal über Ostdeutschland reden müssen, wo das Geld nicht vorhanden ist. Du bist jetzt nach Berlin gezogen vor ein paar Jahren. Nimmst du das Verhältnis von Berlin zu seinem Umland, also zu Ostdeutschland in dem Fall, anders wahr als das Verhältnis von Wien zu seinem Umland? Also unterscheidet sich das Stadt-Land-Verhältnis aus deiner Wahrnehmung in Deutschland von dem in Österreich?
Also ich würde sowieso sagen, Berlin ist ganz was anderes, gehört meiner Meinung nach auch nicht richtig zu Deutschland. Also es ist irgendwie wie so ein,
Es gehört, aber Wien gehört zu Österreich, ja?
Ja, also ich würde sagen, Wien gehört in meiner Auffassung mehr zu Österreich und dann gibt es manchmal so eine Hassliebe, aber Berlin ist halt so ganz was anderes. Also es ist wie so ein kleines Luxemburg, was es einfach in Deutschland dann noch drinnen gibt.
Mit einem Zehntel BIP, aber sonst...
Und was ich aber eher auffällig finde in Deutschland, was es in Österreich nicht so sehr gibt, ist tatsächlich noch dieses gegenseitige Ost-West-Bashing, was nach wie vor da ist und sehr vorhanden ist. Und was ich am Anfang auch nicht so ganz verstanden habe, weil so meine erste Station war auch in Süddeutschland, in Erlangen-Nürnberg damals. Und da habe ich mir dauernd schon so gedacht, bei gewissen Kommentaren, was meinen denn die? Und tatsächlich erst in Berlin, wenn man sich dann so mit dieser Geschichte nochmal beschäftigt, merke ich, dass eben so dieses Ost-West-Gefälle oder dieses Aufeinander herabschauen oder so tatsächlich da noch sehr vorhanden ist. Und ich würde auch widersprechen, dass immer die Hauptstadt das Feindbild ist. Also ich glaube zum Beispiel jetzt in Deutschland ist ganz oft so für das unter Häkchen gesetzt aufgeklärte Deutschland ist halt ganz oft so ja so Dresden herum, so mit den Demos, das Feindbild, also diese Gegend. Und ich glaube, in Österreich ist für viele, ist in Österreich vielleicht auch so Kärnten das Feindbild immer wieder gewesen. So, und weil da halt so gewisse Parteien immer recht stark waren. Also ich glaube, das ist auch wieder eine Frage von wer spricht und wer erzählt diese Geschichte und wer schaut und wer sagt überhaupt, dass ein Feindbild bestimmt wird.
Vielleicht noch eine naive Frage zu deinem Buch, um da mal wieder darauf mal wieder zurückzukommen. Warum hast du das überhaupt geschrieben? Also war dieses Erzählen von einer Jugend auf dem Land, warum war das ein, sozusagen ein, warum wolltest du das tun? Warum war das ein Motiv für dich, ein Ziel für dich? Was, wolltest du irgendetwas mitteilen? Hat es irgendeinen diskursiven Ehrgeiz, dieses Buch? Oder erzählt es einfach eine Geschichte, die du, wo du denkst, die eignet sich gut für ein Buch?
Also ich wollte mehreres mitteilen, so auf verschiedenen Ebenen. Ist auch ein sehr politisches Buch, was irgendwie auf die Umstände dieser Zeit auch eingeht. Auf unser Thema heute hier bezogen würde ich so sagen, dass ich jetzt vielleicht als Erwachsene, die jetzt in der Stadt wohnt, eine neue Faszination für meine eigene Vergangenheit entwickelt habe. Also dass diese Peripherie, die man so als Elend damals empfunden hat und für mich war das tatsächlich ja wirklich geografisch, weil ich bin in Osttirol aufgewachsen, es sind ja überall Berge und du kannst halt nicht mal sagen, wie in Deutschland, ich fahre jetzt in die nächste Stadt, weil überall in Deutschland bist du ja eigentlich in 1-2 Stunden wieder in der Stadt. Aber in Österreich ist es ja durch die Berge geografisch wirklich so. Du musst halt dann erstmal so mit dem Zug nach Spital, dann um die Berge herum nach Salzburg und dann kannst du mal versuchen, nach Wien zu kommen. Und ich glaube, so diese Situation, dieses, dass man halt dann immer doch auf dieses Tal zurückgeworfen war und was man sich dann so ausgedacht hat und wie man sich das Leben witzig gemacht hat, fand ich doch so im Nachhinein relativ interessant.
Aber könntest du dir vorstellen, weil du gesagt hast, in den 20ern hat man dieses Gruseln, jetzt bist du in deinen 30er, irgendwann auch mal in Osttirol einfach zu leben wieder?
Also ja, vielleicht. Also ich kann mir vorstellen, wieder aufs Land zu ziehen, aber ich glaube tatsächlich allein so...
Aber Land in der Nähe einer Stadt.
Genau, also tatsächlich durch diese Abgeschiedenheit, die man eben in Deutschland nicht so hat, dann vielleicht eher in Süddeutschland oder so. Oder ja, was weiß ich, in Vorarlberg oder so kann man auch ganz gut in einer Stadt wohnen und ist in 20 Minuten in der nächsten Stadt. Das ist natürlich auch eine Option, aber ich hätte eigentlich keine Lust mehr, also vor allem auch mit ja, Kultur, die ich erleben will und so, wo es einfach momentan nicht so das Angebot gibt, kann ich es mir jetzt in der momentanen Situation nicht vorstellen.
Also ich kann jetzt ein bisschen Werbung machen. Es gibt mittlerweile einen Zug pro Tag, der direkt von Lienz nach Wien fährt. Vielleicht wäre das was.
Du bist nicht nur Tourismusdirektor, sondern bald auch noch irgendwie ÖBB-Chef, Marketingplaner. Aber ich habe zum Schluss noch eine Frage apropos Elend, weil deine Protagonisten und Protagonistinnen im Buch in 2001, die essen ja grauenhaften Junk. Also das ist irgendwie blutte Pasta, die sie essen, weil sie kein Sugo mehr haben, noch fast das Beste und sonst so richtig dieses, also...
Ja, man übertreibt es nicht. Emmentaler Brot und Spaghetti Bolognese, was hast denn du in deiner Kindheit gegessen, hallo?
Wir diskutieren ernsthaft, die sind gestern am Abend gekommen und seitdem diskutieren wir ausschließlich darüber, wo wir essen gehen. Die Vorbereitung für den Podcast waren 5 Minuten und der Rest war, wo gehen wir essen? Sie glauben jetzt alle, das ist übertrieben. Ja. Es war genau so.
Ja,
also das ist denen total wichtig.
Wir passen uns den hiesigen Umständen der hiesigen Kultur an. Aber meine Frage wäre eigentlich, gibt es etwas, das du immer isst, wenn du wieder zurück im Alpen-Texas bist?
Ich muss auf jeden Fall einmal Osttiroler Schlüpfkropfen mit brauner Butter essen. Mindestens einmal, wenn es geht, zweimal.
Und was muss ich mir darunter vorstellen?
Das sind Nudeln, gefüllte Nudeln, würde man sagen. Kennst du Kärntner-Nudeln? Also so in der Art wie Tortellini, also Nudelteig mit Kartoffel-Kräuterfüllung, mit brauner Butter übergossen Und es ist so die Tränen der Osttiroler Texaner sozusagen.
Gibt es das in Wien? Kriegen wir das hier irgendwo?
Ja, ja.
Ja, das gibt, also es gibt schon so eine Regionalküchentrend in die Hauptstadt rein. Wir showcasen mal alles, was in der Provinz so Leckeres gekocht wird für die Gäste aus dem Ausland, die mal zu viel Geld dafür ausgeben wollen wie wir, ja?
Wir haben einfach Hunger jetzt, es ist bald eins.
Es ist bald eins. Vielen Dank, Angela Lehner. Vielen Dank an Sie alle, dass Sie da waren. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß. Wir hatten es. Wir gehen jetzt was essen. Sie bleiben hoffentlich noch ein bisschen auf der Buchmesse hier in Wien. Wir hören uns für die Leute, die nicht live dabei sind, dann nächste Woche wieder, oder?
Genau.
Sehe ich das richtig? Bis dahin sagen wir...
Vielen Dank.
Adieu.
Und tschüss.
Bitte.